Dankeschön. Gucken wir mal, ob das Mikro schon offen ist. Ah, hört ihr mich? Super, großartig. Also herzlichen Dank von mir, dass ihr nicht gerade irgendwie auf dem Ravefloor dancen seid, sondern hier seid. Ich wäre selber schwer motivierbar, wenn mir jemand sagen würde, ja, hier, 0.15 Uhr, letzter Abend-Talk. Toll, dass ihr da seid. Wie das immer so ist, wenn man hier Ergebnisse vorstellt, haben natürlich viel mehr Leute mitgearbeitet, als die dann tatsächlich auf der Bühne stehen. Deshalb wollte ich einfach nur kurz sagen, Yannick habe ich noch nicht gesehen, Max sitzt da, der andere Max ist nicht mehr hier, aber wenn ihr die Leute hier seht, die könnt ihr genauso fragen zu den Sachen, die wir heute vorstellen, wie mich. Und dann fängst du erstmal an.
Yes, hallo auch von mir. Ich leite jetzt erstmal ein in die polizeiliche Praxis und die Rechtsgrundlage für die Beschlagnahme von Datenträgern und die anschließende Auswertung davon. Machen wir mal eine kleine Presseschau zuerst. Das ist wohl der populärste Fall. 2021 wurde Andi Grote das erste Mal öffentlich auf Social Media als einen Pimmel bezeichnet. Das hatte zur Folge, dass eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde und auch viele Hashtags und Memes aufgetaucht sind. 2023, bei einer Demo in Leipzig, wurden ja ungefähr 1000 Demonstrantinnen eingekesselt von der Polizei und 383 Handys auf einen Schlag beschlagnahmt. Dieses Jahr kam ein Fall zum Bundesverfassungsgericht. Dort ging es um eine Frau, die bei einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Sie hat es gewagt, die Polizei zurückzufilmen, nachdem die Polizei zuerst die Bodycam angeschaltet hat. Das Handy war direkt weg. Das sind aber ein paar Fälle aus den Medien, aber nur die Spitze des Eisbergs. Längst ist die Handybeschlagnahme und die Beschlagnahme von anderen Datenträgern und die Auswertung der Daten schon zu einer Routinemaßnahme der Polizei und Staatsanwaltschaft geworden. Über sämtliche Deliktsbereiche hinweg werden diese Maßnahmen durchgeführt, für viele alltägliche Fälle, aber auch für Straftaten, die eher dem Bereich der leichten Kriminalität zugeordnet sind. Zum Beispiel in der Graffiti-Szene werden regelmäßig Handys beschlagnahmt, um die Bilder durchzusuchen, um vielleicht einen Nachweis für eine Straftat finden zu können. Aber auch bei Ordnungswidrigkeiten beschlagnahmt die Polizei Handys. Es gab zum Beispiel einen Fall, bei der eine Person beschuldigt wurde, beim Autofahren telefoniert zu haben. Zack, war das Handy weg. Der BGH, der Bundesgerichtshof, das ist das höchste Strafgericht in Deutschland, hat diese Situation dieses Jahr noch weiter verschärft. Denn in einer Entscheidung vom März hat es entschieden, dass ja die Polizei inzwischen auch deinen Finger zwangsweise auf dein Handy auflegen darf, um es auszuwerten. In der Öffentlichkeit, aber auch unter Juristinnen wurde diese Entscheidung stark kritisiert. Diese Entscheidung hatte auch Folgen, zum Beispiel wenn man zu einer Versammlung gegangen ist. Es wurde von StrafverteidigerInnen geraten, lieber das Handy zu Hause zu lassen oder diese Funktion abzuschalten. Und diese Entscheidung ist auch höchst problematisch, weil der BGH sich auf eine Rechtsgrundlage gestützt hat, die eigentlich davor gar nicht vorgesehen war. Eigentlich war diese Rechtsgrundlage dafür vorgesehen, dass man Fingerabdrücke abnimmt, um eine Person identifizieren zu können, aber nicht, um auf die Daten zuzugreifen. Hier ein paar aktuelle Zahlen. Es sind leider nicht so viele. In Deutschland wird statistisch nicht verlässlich erfasst, wie oft Handys beschlagnahmt werden, wie oft andere Datenträger beschlagnahmt werden, in welchem Umfang sie ausgewertet werden, aufgrund welcher Delikte dies geschieht. Es gab einer Recherche von Netzpolitik zufolge nur vereinzelte Auskünfte von ein paar Bundesländern. Zum Beispiel in Bayern wurden 175 Mobiltelefone in 5 Jahren beschlagnahmt, in Rheinland-Pfalz 14.000 Datenträger ausgelesen, in Schleswig-Holstein knapp 5.000 Mobiltelefone. Und hier ist auch eine Grafik, die von Netzpolitik aufbereitet wurde. Das betrifft das Land Sachsen-Anhalt. Innerhalb von 5 Jahren wurden auch zahlreiche Geräte beschlagnahmt. Es wurden aber nur Mobiltelefone und Tablets erfasst, keine Laptops oder weitere Geräte. Aber man sieht hier schon an diesen Zahlen, ja, dass wirklich im großen Umfang Geräte in Deutschland beschlagnahmt werden. Die Auswirkungen auf die Betroffenen sind immens. Zum einen wird deren Eigentum entzogen für eine längere, unbestimmte Zeit. Das liegt daran, dass oft in der Reservatenkammer viele Geräte rumliegen, weil die Behörden nicht die Kapazitäten haben, diese so schnell auszuwerten. Es kann Monate bis zu Jahren dauern, bis man sein Gerät zurückbekommt. Es kann auch daran liegen, dass es große Datenmengen gibt, die verarbeitet werden müssen und ausgewertet werden. Das Handy bekommt man auch nicht zurück, wenn die Daten eigentlich schon ausgelesen sind, sondern erst, wenn das Strafverfahren oder Ermittlungsverfahren abgeschlossen ist. Neben den Auswirkungen auf das Eigentumsrecht gibt es natürlich auch den gravierenden Eingriff in die Privatsphäre. In der polizeilichen Praxis werden eigentlich zuerst die Geräte beschlagnahmt, dann, falls notwendig, entsperrt und dann werden erstmal alle Daten, die darauf gespeichert sind, ausgelesen und mindestens zweimal zwischenkopiert auf deren eigenen Datenträgern. Dann werden diese Daten genutzt, um sie auszuwerten. Das erfolgt auch in sehr intransparenter Weise. Also die betroffene Person kriegt eigentlich nur mit, dass das Gerät beschlagnahmt wird. Dann ist es, sagen wir mal, ein Jahr lang weg. Wenn das Verfahren eingestellt wird, das Ermittlungsverfahren, dann bekommt die Person das Handy wieder, weiß nicht, was damit passiert ist. Und es kann auch länger einbehalten werden, wenn dann wirklich Anklage erhoben wird. Das birgt natürlich dann eine hohe Missbrauchsgefahr. Es gibt keine effektive Kontrolle, was die Polizei mit den Daten macht. Und auch aufgrund der Datenmenge gibt es die Gefahr, dass Verhaltens-, Kommunikations- und Persönlichkeitsprofile erstellt werden und auch Aufschluss über sehr sensible Daten geben kann, zum Beispiel über politische Anschauungen, sexuelle Orientierung oder Gesundheitsdaten. Was auch wichtig ist, dass auch Daten Dritter natürlich auch mit erfasst werden. Also wenn man mit jemandem schreibt, dann werden auch die Daten von der anderen Person, von der Polizei mit erfasst. Das ist insbesondere auch relevant in Kontexten, wenn man das Handy auch zu beruflichen Kontexten benutzt. Also sagen wir mal, du bist eine Strafrechtsanwältin und hast viel Mandantenkontakt über dein Diensthandy und dann wird das beschlagnahmt oder auch vertrauliche Quellen, wenn du als Journalist oder Journalistin tätig bist. Jetzt denkt man sich vielleicht, das ist schon schwerwiegender Grundrechtseingriff, dafür muss es doch irgendwelche Vorgaben im Gesetz geben, die das einschränken, die das konkret regeln. Aber nö, die gibt es einfach nicht. Das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, weil die Rechtsgrundlage, auf die sich die Behörden beziehen, das sind die Beschlagnahmevorschriften, eigentlich aus dem Jahr 1877 stammen. Seitdem sind die eigentlich unverändert. 1877, das war die Zeit des Deutschen Reichs und es gab ihn hier, Bismarck. Man kann sich nicht vorstellen, dass er daran gedacht hat, dass auf modernen Smartphones so viele Daten zu finden sind. Es wurde nämlich zu der Zeit auch noch sehr anders kommuniziert, und zwar so. Okay, schauen wir uns jetzt mal die Vorschriften an. Die zentrale Vorschrift ist § 94 Strafprozessordnung. Ich verspreche euch, das ist die einzige Vorschrift, die ich euch zeigen will. Ich weiß, dass es spät ist, aber die ist eigentlich sehr einfach zu lesen und das zeigt auch nochmal, wie unterreguliert das Ganze ist. Der § 94 sagt im Prinzip, dass Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung, also für eine Straftat von Bedeutung sein können, beschlagnahmt werden können. Dort steht nichts von Datenzugriff, dort steht nichts von Entsperrung von Geräten, dort steht nicht, in welchem Umfang Daten ausgewertet werden dürfen. Kein Wort zum Datenzugriff. Das ist höchst problematisch und verfassungsrechtlich auch nicht zulässig, da es eigentlich für jeden Grundrechtseingriff eine eigene Rechtsgrundlage braucht. Das ist in der Hinsicht auch wichtig, damit auch der Gesetzgeber selbst die Grenzen festlegen kann und Schutzvorschriften reinschreiben kann. Die Anforderung der Beschlagnahmevorschrift ist aber sehr gering. Es ist eigentlich nur ein Anfangsverdacht vorausgesetzt hinsichtlich jeglicher Straftat. Also es ist jetzt nicht auf bestimmte Straftaten von einer bestimmten Schwere beschränkt. Auch kann jeder Gegenstand, also zum Beispiel dann ein Mobiltelefon, beschlagnahmt werden, wenn es als Beweismittel von Bedeutung ist. Das ist eigentlich immer der Fall. Also die Polizei kann sich zum Beispiel immer darauf berufen, dass es da Standortdaten gibt, die sie sucht oder dass in irgendwelchen Nachrichten oder Notizen Informationen sind, die auf eine Straftat hindeuten können. Es gibt eine Einschränkung, und zwar den Gerichtsvorbehalt, der ist in 98 StPO geregelt, aber der ist ziemlich unzureichend in diesem Fall. In der Regel müssen ja, Beschlagnahmen vom Gericht angeordnet werden. Und das Gericht prüft aber in dem Fall nur, ob das Gerät als Ganzes beschlagnahmt werden darf. Danach liegt es eigentlich in der Hand der Strafverfolgungsbehörden, wie sie das Gerät entsperren und welche Daten sie auslesen und auswerten. Genau, dann komme ich jetzt, Viktor, mit den technischen Ausführungen.
Ja, wir dachten, wir geben mal einen kurzen Überblick, wie das so technisch funktioniert, wie der aktuelle Stand ist. Also das funktioniert, je nach Gerät funktioniert das unterschiedlich. Eine Gruppe von Geräten, die man machen kann, sind iOS, Android und Mac-Geräte. Die haben nämlich alle eine dateibasierte Verschlüsselung. Das heißt, es ist nicht der Datenträger verschlüsselt, sondern die einzelnen Dateien. Da gibt es einen Unterschied, und zwar manchmal, also man unterscheidet, ob das Gerät schon mal entsperrt wurde oder gerade frisch neu gestartet wurde. Wenn es frisch neu gestartet wurde, dann ist es im sogenannten Before-First-Unlock Zustand oder BFU für die Leute, die den Slang beherrschen, oder im After First Unlock Zustand oder AFU abgekürzt, wenn das schon mal entsperrt wurde. Das macht den Unterschied, dass nachdem es schon mal entsperrt wurde, die Nutzungsdaten bereits entschlüsselt sind und dann ist es einfacher, darauf zuzugreifen. Es lässt sich sagen, dass bei iOS und Android Geräten man aber, wenn man den PIN-Code hat, hat man Zugriff auf viele Daten, zum Beispiel auf Fotos, Chats, was auch immer, aber nicht auf alles, was es da gibt. Also es gibt viele Systemdateien in solchen Geräten, auf die man auch, wenn man den PIN-Code weiß, keinen Zugriff hat. Wenn man auf alle Daten Zugriff haben möchte, die auf diesem Gerät liegen, dann braucht man Sicherheitslücken, sogenannte Exploits. Und die besten Schutzmaßnahmen gegen solche Angriffe setzt GryphonOS um, wo es sowohl die Möglichkeit gibt, PIN und biometrische Zugangsvoraussetzungen zu benutzen, dass man beide haben muss, um das Gerät zu entsperren. Und die haben auch relativ guten Schutz gegen Angriffe übers USB-Kabel, also zumindest besser als bei anderen Diensten, Handy-Betriebssystemen. Bei Windows sieht es so aus, dass Datenträgerverschlüsselung prinzipiell unterstützt wird. Teilweise ist es so, dass der Schlüssel auf den Servern von Microsoft liegt. Das ist natürlich schlecht, weil wenn dann jemand dein Gerät beschlagnahmt und dann Microsoft nach dem Schlüssel fragt und die den rausgeben, dann hast du nichts gewonnen. Es gibt den Unterschied, dass in Windows-Laptops manchmal sind da Discrete Trusted Platform Modules eingebaut, DTPMs, und manchmal sind es Firmware-Based TPMs. Das hat den Unterschied, wo der Schlüssel drin liegt. Normalerweise, wenn man einen Windows-Laptop hat, der verschlüsselt, Datenträger verschlüsselt ist, dann funktioniert das so, man macht den an, gibt sein Passwort ein und dann ist das Betriebssystem da und der Verschlüsselungsschlüssel für die Festplattenverschlüsselung liegt in diesem TPM-Chip. Der kann entweder ein eigener Chip sein, dann ist das ein DTPM, oder er kann im BIOS integriert sein, das ist ein FTPM. Die haben aber beide Probleme. Wenn es ein DTPM ist, dann kann man oft recht einfach den Schlüssel abgreifen, während er vom TPM zur CPU übertragen wird. Wenn es ein FTPM ist, reicht schon oft eine Sicherheitslücke im BIOS, um den Schlüssel daraus zu holen. Das ist beides schlecht. Besser ist der Schutz, wenn man eine Preboot-PIN einstellt. Das heißt, dass man einen PIN eingeben muss, bevor der Laptop startet. Empirisch gesehen machen das aber die allermeisten nicht. Und was auch eine gute Idee sein kann, ist VeraCrypt zu benutzen. Das ist so ein Programm, was dann auf dem Windows-Laptop nochmal Sachen entschlüsseln kann. Aber prinzipiell ist, wenn man sich so die Windows-Geräte da draußen anguckt, ist das eigentlich oft keine so gute Idee, da Daten zu speichern, die unbedingt geheim gehalten werden sollen. Bei Linux ist es so, dass Festplattenverschlüsselung prinzipiell in vielen Distributionen eingebaut ist und das ist auch eigentlich ein guter Schutz. Es kann Probleme geben mit sogenannten Warmboot-Angriffen, also wenn der Laptop nicht ausgeschaltet ist, sondern angeschaltet ist oder im Ruhezustand ist. Das hängt davon ab. Und es kann Probleme geben, wenn jemand anderes diesen Laptop manipulieren konnte, irgendwas an dem Laptop, den Laptop in den Händen hatte. Genau, da gibt es auch Einschränkungen. Solche Angriffe auf Geräte passieren mit Forensik-Software, nennen die sich zumindest selber. Da gibt es verschiedene Hersteller am Markt. Bekannte sind Cellebrite, Magnet hat irgendwann GrayKey gekauft, das ist auch so eine Software, MSRB, gibt noch ein paar andere. Letztlich machen die eigentlich alle das Gleiche, und zwar das sind Programme, in denen Sicherheitslücken, also die Ausnutzungscode für Sicherheitslücken eingebaut ist, um solche Geräte anzugreifen, Handys anzugreifen und die zu entsperren und halt Zugriff auf den ganzen Datenträger zu kriegen. Das funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie Spyware Staatstrojaner. Man braucht einfach, man braucht Wissen über offene Sicherheitslücken und man braucht Programmcode, der in der Lage ist, diese Sicherheitslücken auszunutzen. Nur, dass der Angriff nicht übers Netzwerk, sondern übers USB-Kabel passiert. Aber die Probleme sind die gleichen. Das funktioniert nur, wenn es geheim gehaltene Sicherheitslücken gibt. Cellebrite zum Beispiel gibt in solchen Tabellen bekannt, für welche Geräte das dann funktioniert und für welche nicht. Hier sieht man alles, was grün ist, unterstützen sie. Und unterstützen heißt in diesem Fall, sie haben Sicherheitslücken und können das Gerät, die Sicherheitsmechanismen mit brechen und die Dateien da rausholen. Hier ist mal eine Folie, das ist der Stand Februar 25, wie das bei Google Pixel Handys aussieht. Und hier ist die gute Nachricht, dass wenn man aktuelles Graphene OS installiert hat, dann haben sie keine Chance oder kriegen das zumindest nicht hin. Das ist eigentlich sehr gute, kostenlose Werbung für Graphene OS. Genau. Um das mal ganz hochwissenschaftlich zusammenzufassen, habe ich mir folgende Formel überlegt. Wenn man sich überlegen möchte, ob etwas gemacht wird, dann ist es das Produkt aus Dürfen, Können und Wollen. Faktisch, die Polizei darf es in vielen Fällen, sie kann es und sie will es, deshalb passiert es sehr oft. Und jetzt erzählt euch Davy ein paar Details zu konkreteren Fällen.
Genau, kommen wir jetzt mal zu ein paar konkreten Fällen, die ich kurz anreißen werde. Genau, die zwei Fälle sind eigentlich recht selbsterklärend. In beiden Fällen hat sich ein Politiker beleidigt gefühlt. Dann wurde eine Strafanzeige gestellt und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Im ersten Fall hat das Landgericht Hamburg die Hausdurchsuchung im Nachhinein für rechtswidrig erklärt. Im zweiten Fall genau, wurde auch eine Hausdurchsuchung bei der Person, die auf Social Media mehr als Drecksuffkopf bezeichnet hat, auch durchgeführt, und auch ein Gericht hat im Nachhinein das für rechtswidrig erklärt. Die Gründe waren, dass diese Hausdurchsuchungen einfach völlig unverhältnismäßig waren. Damit sind schwere Grundrechtseingriffe verbunden, wenn man in die Wohnung eindringt und dann auf der Suche nach dem Gerät ist, mit dem der Post gepostet wurde. Und dafür ist das Delikt nicht schwer genug. Also ja, eine Beleidigung ist, wenn es eine vorliegen würde, schon eine Straftat, aber doch mit einer sehr geringen Strafdrohung. Also wenn man davor noch keine Verurteilung hatte, dann wäre das nur eine nicht sehr hohe Geldstrafe. Hieran kann man auch sehen, dass Gerichte schon noch im Nachhinein Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen für rechtswidrig erklären. Aber die Frage ist schon, wieso diese Hausdurchsuchungen überhaupt durchgeführt werden und wieso es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, die das schon im Vorhinein beschränken. Aber nicht nur bei Hausdurchsuchungen, sondern auch einfach so kann die Polizei ein Handy beschlagnahmen, wenn zum Beispiel die Person das Handy schon in der Hand hat. Es geht um einen Fall aus diesem Jahr, da hat das Bundesverfassungsgericht, da ist ein Fall zum Bundesverfassungsgericht gekommen. Es ging, wie eben schon angeteasert, um eine Verkehrskontrolle. Eine Frau wurde angehalten, sie hat die Polizei zurückgefilmt, dann wurde ihr Handy für 3 Monate beschlagnahmt. Das Bundesverfassungsgericht hat leider keine Entscheidung der Sache getroffen. Das lag an formellen Gründen, also es wurde ein Rechtsbehelf leider nicht eingelegt, aber trotzdem hat sich das Bundesverfassungsgericht zur Verfassungsmäßigkeit geäußert. Und zwar hat es diese stark bezweifelt. Es gab 4 Punkte, die das Bundesverfassungsgericht gerügt hat. Zum einen war es schon fraglich, ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Unter Strafe steht, wenn man das vertrauliche Wort von jemandem aufnimmt. Das war der Vorwurf in diesem Fall. Aber ob das auch bei einer öffentlichen Polizeiaktion der Fall ist, das ist sehr fraglich. Außerdem, auch in diesem Fall gab es keine hohe Strafdrohung. Es gab dem Gericht nach auch genügend andere Beweismittel. Also es waren zum Beispiel 2 Kinder im Auto und noch andere Polizeibeamtinnen dabei, die auch als Zeugen herbeigerufen werden konnten. Und genau, dann war es eigentlich gar nicht notwendig, auch das Handy mitzunehmen. Und die Betroffene war hier sogar bereit, ihren PIN herauszugeben. Also war auch die Dauer der Beschlagnahme in diesem Fall unverhältnismäßig. Jetzt kommen wir zur Verfassungsbeschwerde von Hendrik Thorner. Das ist ein Journalist, den haben wir und auch RSF in der ersten Instanz zusammen unterstützt in einer Beschwerde vom Landgericht. Das Landgericht hat uns nur teilweise Recht gegeben und genau dann haben wir als GFF Hendrik Thorner auch noch bei der Verfassungsbeschwerde unterstützt. Hier muss man auch noch vielleicht kurz anmerken, dass das Handy auch von SF forensisch untersucht wurde. Da kann Viktor uns gleich nochmal ein paar Details nennen. Das war sehr aufschlussreich. Genau, aber jetzt erstmal kurz zum Sachverhalt. Also im September 2023 hat Hendrik eine Demo begleitet. Im Anschluss an der Demo hat er gesehen, wie eine Polizeimaßnahme gegen andere durchgeführt wurde. Er hat mit seinem Handy eine Sprachnachricht gemacht und die Polizei dabei aufgezeichnet. Das Handy wurde beschlagnahmt. 3 Monate später wurde das Handy entsperrt, alle Daten ausgelesen und die Daten wurden auch ausgewertet. Die Auswertung betraf zum einen die Chatnachrichten vom Tag der Demo, um die eine Sprachnachricht zu finden. Aber dann, was interessant ist und eigentlich auch sehr besorgniserregend, gab es noch einen zweiten Ermittlungsbericht. Und dort wurden nämlich alle politischen Aktivitäten und Zugehörigkeiten von ihm mit dokumentiert. Es wurden auch zahlreiche private Bilder und Videos und auch Kommunikationsinhalte gespeichert. Also eigentlich ein politisches Profil angefertigt. Das hatte mit dem Strafvorwurf wohl gar nichts mehr zu tun und ist rechtswidrig. Das Verfahren wurde dann tatsächlich auch knapp ein Jahr später eingestellt. Der Grund war aber auch wieder was Formelles. Und zwar, was man hier vielleicht wissen muss, das war wieder ein Vorwurf der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Und dafür müsste der betroffene Polizeibeamte eigentlich einen Strafantrag stellen innerhalb von 3 Monaten. Das hatte versäumt. Das ist wohl niemandem aufgefallen. Deshalb wurde das Handy einfach noch weitere 8 Monate einbehalten und dann erst zurückgegeben. Kurz zum gerichtlichen Verfahren. Wir haben dann Beschwerde eingereicht. Das Landgericht hat uns nur teilweise Recht gegeben. Das Landgericht hat genau die Sache mit dem Strafantrag gesehen und die späteren 8 Monate für rechtswidrig erklärt. Aber die ersten 3 Monate, also die ursprüngliche Beschlagnahme und auch den Datenzugriff für rechtmäßig. Im Juli 2025 haben wir dann Hendrik bei seiner Verfassungsbeschwerde unterstützt und diese eingereicht. Nochmal. Danke, ja. Genau, jetzt nochmal kurz die Kernargumente in der Verfassungsbeschwerde. Ganz kurz, weil die Zeit uns davon läuft. Die Frage war, ob diese Vorschrift aus dem Jahr 1877 ausreicht. Die Antwort ist definitiv nein. Es braucht eine eigenständige gesetzliche Grundlage mit gesetzlichen Schranken, die das Handeln von Polizei und Staatsanwaltschaft angemessen begrenzen. Denn sonst würde ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre immer da liegen und die Datenauswertung wird gerade auch sehr intransparent durchgeführt. Es gibt eine hohe Missbrauchsgefahr. Es gibt auch keine Beschränkungen auf schwere Straftaten, zum Beispiel bei ähnlich schweren Maßnahmen wie dem Ausspielen vom Staatstrojaner, bei einer Online-Durchsuchung, bei Geheimüberwachungsmaßnahmen gibt es Straftatenkatalog im Gesetz, bei der Beschlagnahme und der Datenauswertung fehlt es. Es gibt auch keinen Schutz besonders sensibler und privater Daten, zum Beispiel wenn du sehr vertraulich mit Familienangehörigen kommunizierst oder auch tagebuchähnliche Aufzeichnungen deiner Notizen hast. Diese Daten werden auch nicht ausreichend geschützt. Und genau, jetzt, wenn du noch kurz was zu
erzählen hast. Stimmt, das passt da gar nicht so richtig gut rein. Also ich weiß nicht, nur ergänzen wollte, in diesem Fall, wir haben uns das Handy forensisch angeguckt. Man konnte natürlich, also im Polizeibericht stand schon drin, dass sie das mit Cellebrite aufgemacht haben, das haben wir dann auch gesehen. Was vielleicht ganz interessant ist, was man da auch sieht, ist, dass das nicht nur ein Read-Only-Zugriff ist. Also man konnte zum Beispiel zeigen, dass die auch Einstellungen an dem Gerät durch diesen Prozess verändert wurden, was natürlich nochmal was ganz anderes ist, als dieses Symbol von, oh, da war ein Zettel, den habe ich mir mal angeguckt, ich habe mal das Handy reingeguckt, weil das natürlich noch ein viel tieferer Eingriff ist und das vermutlich das auch schwieriger machen würde, wenn diese Person später nochmal mit anderer Spionagesoftware angegriffen wurde, das dann aufzuklären, weil halt hierdurch schon Spuren von so einer Kompromittierung entstanden sind. Und das hat uns auch überrascht und war sehr spannend. Wir haben das in einem Bericht aufgeschrieben, der ist auf unserer Website, kann man sich dann angucken.
Ja. Genau, also ich gebe dann später noch einen Ausblick, aber zusammenfassend kann man eigentlich genau sagen, dass es ja aktuell keine Rechtsgrundlage für diese Praxis gibt und die dann damit verfassungswidrig wäre. Jetzt noch zu ein paar internationalen Fällen.
Ja, genau. Also ich dachte, wir bringen hier vielleicht noch ein paar, aber um das ein bisschen größer, in größeren Kontext einzuordnen. Es gibt einen Trend aktuell international über die Beschlagnahmung von Geräten nicht nur an die Daten ranzukommen, sondern auch gerne das dann im nächsten Schritt Spionagesoftware aufzuspielen. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal euch ein paar Fälle zeigen. Ein Fall war das die Novi-Spy-Angriffe. Das ist in Serbien passiert. Lief so ab, dass Leute in der Polizeiwache waren und dann wurde das Gerät oder das Gerät wurde beschlagnahmt. Und durch diesen Zugriff, der mit Cellebrite dann entstanden ist, wurde da die Spyware installiert. Das haben die Leute von Amnesty aufgearbeitet und veröffentlicht. Ein kleines bisschen anders sieht es bei dieser App aus. Ich glaube, Messistin spricht man das aus. Da gab es einen Report von Lookout. Das sind Android-Apps, das wird von der Polizei installiert, um möglichst viele Daten aus dem Gerät rauszuziehen. Also es ist vielleicht so eine Art Cellebrite Lite, aber es ist auch wieder das Ding, die Polizei hat das Gerät, installiert da irgendwas und holt da Daten raus und anscheinend bleibt diese App auch oft auf den Geräten und hat relativ weitreichende Permissions. Das ist ein Angriff, den das Citizen Lab dokumentiert hat, auch gar nicht so lange her, ungefähr ein Jahr. Das war ein Evil Twin von einer legitimen App eigentlich, die auf einmal aber ganz viele mehr Permissions hat, von einer russischen Firma entwickelt wurde, eingesetzt wird vom FSB und auch während einer Beschlagnahmung installiert wurde. Und das waren wir. Wir haben vor 2 Wochen veröffentlicht, dass wir eine Spyware vom KGB in Belarus, das ist ein Geheimdienst, gefunden haben und konnten auch das ganze Netzwerk zeigen, also welche anderen Samples wir gesehen haben, wo die C2-Server sind. Auch hier liegt es so, dass keine Sicherheitslücken ausgenutzt wurden, sondern die Polizei, der Geheimdienst, den PIN-Code kannte und damit in der Lage war, diese Android-App zu installieren. Und das, was ich eine insgesamt spannende Entwicklung finde, ist, dass sich da wie so eine zweite Tier an so Staatstrojanern und Spyware aufmacht, die halt viel billiger in der Entwicklung sind, weil man einfach nur eine App schreiben muss und nicht dieses ganze Sicherheitslücken kaufen, das ganze Spiel spielen muss. Die Zugriffe sind aber trotzdem sehr massiv. Auf Android kann man über einen Accessibility Service an sehr viele Daten rankommen und das ist auch hier genau passiert. Gibt es auch einen Bericht online. Für den Ausblick.
Genau, jetzt kommt erstmal der juristische Ausblick. Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Praxis flächendeckend in Deutschland die Grundrechte gefährdet. Vor allem sind das Eigentumsrecht betroffen und die Privatsphäre, aber es kann auch Chilling Effects beziehungsweise bezüglich der Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit haben. Ja, wenn Menschen sich nicht mehr darauf vertrauen können, dass sie vertraulich kommunizieren können, dass ihre Daten, auch sehr sensible Daten, von der Polizei ausgewertet und eingesehen werden können. Genau, und das hat auch der Europäische Gerichtshof erkannt. In einem österreichischen Fall hat er letztes Jahr entschieden, dass es für solche Datenzugriffe eine sehr ausdifferenzierte Rechtsgrundlage gibt. Unter anderem müssen zum Beispiel die Straftaten auch gesetzlich festgeschrieben werden, bei denen es erlaubt sein soll. Wo wir schon von Österreich sprechen, dort hat auch letztes Jahr das Verfassungsgericht dort die dortigen Beschlagnahmevorschriften für Datenträger für verfassungswidrig erklärt. Dann gab es eine umfassende Neuregelung vom Nationalrat. Dort wird inzwischen sehr detailliert geregelt, in welchen Fällen genau auf die Daten zugegriffen werden dürfen. Es gibt auch viele Dokumentationspflichten, zum Beispiel müssen die Suchparameter ja auch dokumentiert werden. Man kann auf jeden Fall aber auch sagen, dass ja auch diese Reform nicht ganz ausreichend ist im Prinzip, weil zum Beispiel der Datenzugriff bei sehr leichten Straftaten immer noch erlaubt wird. Vielleicht noch ein paar praktische Tipps. Ich hoffe, ihr kommt nicht in diese Situation, aber wenn, dann seid ihr auf jeden Fall rechtlich nicht verpflichtet, eure PIN herauszugeben, auch wenn die Polizei Druck macht. Wenn es vorher keine gerichtliche Anordnung gibt, weil es zum Beispiel irgendwie ein Eilfall war, dann solltet ihr auf jeden Fall der Beschlagnahme widersprechen und eine gerichtliche Entscheidung herbeiführen. Falls es eine gerichtliche Anordnung gab, dann kann man Beschwerde einlegen und man kann auch einen Antrag auf Herausgabe des Geräts stellen. Dort kann man sich vor allem auf 2 Sachen berufen. Einmal, dass die Maßnahme an sich unverhältnismäßig war und auch, dass die Dauer zu lang ist und das Handy zügig zurückgegeben werden muss.
Ja, ein Ausblick in die technische Zukunft und Gesamtsituation. Es kommt der Android Advanced Protection Mode, das ist ein Feature auf Android-Geräten, das ist sowas wie der Lockdown-Mode auf iOS-Geräten, was zusätzliche Sicherheitsfeatures einschaltet. Da sind die gerade dabei, neue Features zu implementieren und da kommen in Zukunft auch Sachen, die besser vor solchen Angriffen schützen. Prinzipiell, wie das schon steht, würden wir euch primär empfehlen, GriffinOS zu benutzen, wenn es irgendwie geht und sonst, wenn es ein Android-Gerät sein soll, diesen Modus anzuschalten, weil dann der Schutz vor solchen Angriffen besser wird. Und wenn ihr betroffen seid oder wenn ihr jemand kennt, wo Fälle, wo solche Tools angewendet wurden wie Celebrite, sagt denen gerne, dass sie sich bei Research Labs melden sollen, weil vielleicht finden wir auch raus, welche Sicherheitslücken da benutzt wurden und dann kann man die schließen und dann haben wir alle einen guten Tag. Prinzipiell kann man sagen, wenn es irgendwie geht, und das geht halt bei GriffinOS, es ist eine sehr gute Idee, eine Zwei-Faktor-Kombination aus einem biometrischen Merkmal und einem PIN zu benutzen, weil dann kann zum einen, wenn euch jemand filmt, während ihr den PIN eingebt, kommt die Person nicht an das Handy ran und zum Zweiten, wenn jemand deinen Finger nimmt und da drauf hält, kommt die Person auch nicht an das Handy ran. Deshalb ist das eigentlich, was wir wollen. Und der obligatorische natürlich meldet Zero Days. Das ist ein Unding, Schwachstellen geheim zu halten. Und wenn ihr Freunde habt, die da auf den falschen Pfad geraten, guckt in die Augen und bringt sie auf den richtigen. Vielen Dank.
Danke.
Dank. Erstmal herzlichen Dank und jetzt an den Mikrofonen. Ich sehe schon, dort stehen die ersten an Mikrofon Nummer 3.
Ja, danke. Signal hat ja mal auch angekündigt, dass sie bei Celebrite eine Zero-Day-Lücke gefunden haben und sich vorgehalten, dort Dateien zu hinterlegen, die diese Lücke ausnutzen. Habt ihr davon nochmal was gehört?
Nee, also ich würde mal davon ausgehen, dass Celebrite das jetzt gefixt hat, vielleicht, vermutlich, keine Ahnung. Das ist natürlich auch durchaus plausibel, dass in diesen Forensik-Tools Sicherheitslücken sind. Weiß ich jetzt nichts Konkreteres zu.
Danke.
So, dann Mikrofon Nummer 1, bitte.
Erstmal danke für den Talk. Sind euch Fälle von Anwendung von GrailKey in Deutschland bekannt? Und wenn ja, was für Gerätetypen waren das?
Mir so spontan keine. Janik, weißt du was?
Nee. Alles klar, danke schön.
Okay. Wow. Dann Mikrofon Nummer 4.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage zu den Konsequenzen, wenn denn die Unrechtmäßigkeit der Beschlagnahme festgestellt wird. Es sind aber Daten schon gespeichert und ausgelesen. Wie kann ich denn... Also kann ich da überhaupt irgendwas gegen machen? Dürfen diese Daten trotzdem verwendet werden in Verfahren gegen mich? Und kann ich da zivilrechtlich vielleicht auch gegen vorgehen, also Ersatzzahlung oder Entschädigung oder sowas einklagen?
Genau, also es gibt auf jeden Fall Löschungsansprüche und ja grundsätzlich auch Schadensersatzansprüche. Da sind die Anforderungen aber ja etwas höher. Also da... Genau, muss dann schon eindeutig verstehen, dass dann auch die Beschlagnahme genau von Anfang an rechtswidrig war. Und die Daten an sich, genau, es kommt so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel dürfen ja die Strafverfolgungsbehörden eigentlich auch Zufallsfunde, die sie finden, auch weiterverwenden. Und genau nur, wenn sozusagen diese Daten dann nicht mehr akut für ein Strafverfahren gebraucht werden, müssen die dann gelöscht werden.
Dankeschön.
Dann Mikrofon Nummer 3, bitte.
Ja, danke. Kurze Frage. Ich habe relativ viel jetzt über Android, GriffinOS und so gehört. Nicht, dass ich hinwechseln würde, aber wie ist es denn mit iOS/iPhone?
Also man weiß natürlich jetzt zum Beispiel von Celebrite, kennt man diese Support-Matrizen immer nur, wenn sie mal wieder frisch geleakt wurden. Prinzipiell würde ich davon ausgehen, dass aktuelle iPhones da trotzdem aufgemacht werden können. Also das ist alles, was ich immer gehört habe. Bei Celebrite, die haben irgendwie so verschiedene Feature-Modelle und da gibt es irgendwie Advanced Services und Celebrite Premium, und aber prinzipiell, also würde ich davon ausgehen, dass die aktuelle iPhones aufkriegen.
Wir haben noch Zeit für... Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Ihr werdet ja im Nachgang gleich hier vorne noch für Fragen zur Verfügung stehen.
Ja, genau. Also ich meine, das müsst auch ihr sagen, aber ich glaube, in diesem Saal passiert danach nichts. Genau. Wenn ihr wollt, kommt gerne gleich noch hier zu uns, wenn ihr irgendwie noch weitere Fragen habt.
Dann machen wir es wie folgt. Ich sehe, da hinten kommt was aus dem Internet. Dann lass uns kurz die Frage vom Internet schon mal vorziehen, weil ihr habt das Glück, ihr könnt gleich die Fragen stellen hier vorne.
Das Internet will wissen, was passiert, wenn man bei einer Beschlagnahme den Cops den Duress-Pin von Graphene OS zum Beispiel unterjubelt. Gibt es da rechtliche Konsequenzen?
Das ist eine juristische Frage. Ich glaube, dazu kann ich jetzt konkret noch nichts sagen.
Achso, noch 5 Minuten. Ja, super. Dann einmal hinten, bitte.
Ja, meine Frage ist zum Signal-Client Molly oder dem Fork von Signal-Client, ob der mehr zu empfehlen ist wie Signal, weil man da nochmal eine extra Verschlüsselung einstellen kann, oder kann Signal das mittlerweile auch selber?
Kann ich leider nichts zu sagen. Sorry.
Dann darf noch mal das Internet reingrätschen.
Das Internet will wissen, wenn Programme wie Cellebrite nicht nur Read-Only-Zugang zu kompromittierten Daten haben, kompromittierten Devices haben, verfälschen sie dann nicht ihre eigenen Beweise?
Kannst du die Frage nochmal vorlesen? Sorry.
Wenn Programme wie Cellebrite nicht nur Read-Only-Zugang haben, kompromittieren sie damit nicht ihre eigenen Beweise?
Ja, das ist das klassische Problem. Dass, ne, so die alte Denke der Forensik ist, so, ich habe da irgendeinen Datenträger und wir machen ein Image und wir fassen das nicht an. Und das funktioniert natürlich mit Handys gar nicht. Und das ist auch eine Sache, die man eigentlich massiv kritisieren könnte, sollte, müsste. Das ist eigentlich sehr wackelig, wie das alles gebaut ist, weil man benutzt irgendein Third-Party-Tool von irgendwo, von dem du nicht den Source-Code gesehen hast, und da fällt eine ZIP-Datei raus, und dann muss man glauben, dass diese ZIP-Datei tatsächlich auch das Abbild von den Daten auf dem Handy sind. Aber wenn es was anderes wäre, hast du als betroffene Person keine Chance, das nachzuvollziehen, nachzuweisen, und ja. Also, ist eigentlich großer Quatsch.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch im Strafverfahren relevant. Genau, weil das ist eigentlich dann eine Blackbox, was konkret die Polizei mit den Daten macht, ob die Daten, die sie dann am Ende als Beweis verwerten will, wirklich, also 1:1 dann wirklich so übereinstimmen und ob man denen so sehr vertrauen kann.
Ja, dann letzte Frage, Mikrofon 1 bitte.
Ja, danke für den Vortrag. Eine Frage jetzt für die Praktiker. Also, wenn ich das richtig mitnehme, das Handy ausschalten hilft, eine komplexe PIN haben hilft, und nach vielleicht 10 Fehleingaben, dass das Handy sich selber wiped, hilft. Hilft irgendwas anderes?
Ja, das hängt total vom Handy ab. Also, was ich vielleicht noch kurz sagen kann, es gibt unterschiedliche Ansätze von so Forensik-Software, um die Sicherheitsmechanismen von Handys zu brechen. Ein Ansatz kann sein, dass Sie das Handy zum Beispiel aufschrauben und die Geschwindigkeitsbeschränkung, wie oft man neue PINs raten darf, ausschalten und dann ganz schnell PINs durchprobieren können. Da hilft dann eventuell eine komplexe PIN. Ja, es hängt vom Handy ab. Es hängt vom Handy ab.
Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, Davy und Viktor, für diesen wundervollen Einblick.